Stell dir mal folgendes Szenario vor. Du hast einen Single Malt Scotch Whisky mit, sagen wir, 12 Jahren Fassreifung vor dir. Dann freust du dich auf das Bloppen des Korkens, sobald du die Flasche geöffnet hast und du schenkst es ins Glas ein und die ersten Aromen strömen raus. Und ich wette, du kennst dieses Gefühl, also diese Vorfreude. Für mich muss ich persönlich sagen, für mich ist das immer einer der Momente, der mir wirklich vor Augen führt, warum ich dieses Hobby so liebe. Also du führst das Glas zur Nase, schwenkst es und erkennst dann eine Handvoll Aromen wie Vanille, Karamell, Apfel. Also Aromen, die typisch sind für Spiritosen, die im Eichenfass reiften. Und nach einigen Gläsern und Abenden mit anderen Whisky-Fans leert sich dann die Flasche und du kaufst dir eine neue. Was würdest du nun aber sagen, wenn ich behaupte, dass dir vielleicht ein Großteil dieser Whiskys abhanden gekommen ist? Wenn du also Geld für diesen Whisky ausgegeben hast, aber viel von dem, was er eigentlich drauf hat, gar nicht bekommen hast. Woher ich das weiß, dass es so ist? Weil es mir genauso ging. Das heißt, ich stand vor meinen ersten Whiskys, gab Unmengen an Geld dafür aus und bekam aber letztlich nur einen Bruchteil davon zurück. Klar, jeder dieser Single Malt schmeckte wirklich toll, aber er hätte mir viel mehr bieten können, wenn ich gewusst hätte, wie. Das heißt, mir fehlt es oder hat es damals einfach an der Technik gefehlt, um Whisky verkosten zu können. Ich war der Meinung, dass ich trinken und essen kann, also kann ich auch einen Whisky verkosten. Falsch. Ich meine, ich kann auch gehen, ich kann Fahrrad fahren und schwimmen und deswegen gewinne ich trotzdem keinen Triathlon. Wollte ich also Single Malt Whisky professionell verkosten, brauchte ich nicht nur Training, sondern auch die richtige Technik. Ich möchte dir daher heute einige Tipps geben, die mir geholfen haben, Whisky auf einem, ja, wirklich auf einem neuen Niveau zu verkosten. Also Techniken, die du dann unmittelbar bei deinem nächsten Glas Single Malt auch anwenden kannst. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich dich noch kurz darauf hinweisen, dass am 3. Dezember unser Whisky-Kurs Whisky Inside wieder online geht. Darin lernst du in zahlreichen Videolektionen noch mehr Details als in dieser Podcast-Folge. Und die sind gestützt auf wissenschaftlichen Untersuchungen. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl aber ist die Teilnahme nur von Dienstag, dem 3. Dezember bis Donnerstag, den 5. Dezember möglich. Um jetzt die Teilnahmemöglichkeit nicht zu verpassen, habe ich dir den Link zum Kurs in die Shownotes dieser Episode gepackt. Und nun willkommen zu dieser Episode des Whisky-Podcasts von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Bevor wir mit den einzelnen Tipps dieser Episode beginnen, möchte ich wieder einen neuen Song auf die Whisky High Volume Playlist, also die Spotify Playlist zu diesem Podcast, möchte ich einen neuen Song draufpacken. Und zwar ist der von Waylon und der Song heißt Outlaw Inem vom Album World Can Wait. Also du findest den Song jetzt auf der Spotify Playlist zu dem Podcast Whisky High Volume. Findest du direkt, wenn du danach suchst, in Spotify oder ich packe dir den Link dazu direkt auch in die Shownotes dieser Folge. Okay, steigen wir also mal mit dem ersten Tipp ein. Und ich muss sagen, oder ich denke mal, als Whisky-Fan bist du sicherlich schon einmal mit sogenannten Aromenrädern in Berührung gekommen. Das heißt, interessierst du dich jetzt für Single Malts, kommst du eigentlich gar nicht umhin, dass dir irgendeine Website oder irgendein Tasting-Referent diese Art Schablone unter die Nase hält. Ihre Häufigkeit, mit der sie jetzt im Internet umherschwirrt, das mag wirklich schon fast überladen wirken. Aber ich muss sagen, die Dinger sind wirklich klasse. Ich habe sie verwendet, als ich noch Einsteiger in der Whisky-Verkostung war und später, als ich schon auch einige Whiskys getrunken habe. Ja, und selbst nach einer Examensarbeit über Whisky und einem Whisky-Buch muss ich sagen, liebe ich diese Degustationshilfen immer noch. Also sie sind wirklich ein wirklich tolles Utensil zur Whisky-Verkostung. Und ja, letztlich helfen sie mir auch gezielt, einzelne Aromen zu suchen und machen dadurch ja wirklich die Verkostungsnotizen präzise. Es gibt jetzt aber noch eine andere Vorlage, die nicht so gängig ist wie diese Aromenräder oder diese Tasting Wheels. Und das sind sogenannte Tasting Mats, also übersetzt einfach ausgesagt, ja, Tasting- oder Verkostungsvorlagen. Im Folgenden möchte ich dir einmal erklären, warum ich diese Vorlagen wirklich liebe, also eigentlich fast sogar noch mehr als diese Tasting Wheels, diese Aromenräder, und wie du diese Tasting Mats bei der professionellen Whisky-Verkostung einsetzen kannst, dass sie dir wirklich behilflich sind. Vereinfacht ausgedrückt nämlich sind professionelle Tasting Mats Hilfen, die mit dir bei einem Whisky-Tasting alle Schritte durchgehen, die du beachten musst. Und das besondere Steckenpferd ist der Mund. Wobei der Mund, der Eindruck, der Mund ist jetzt nur einer von 6 Stück. Also die gesamte Tasting Mat untergliedert sich eigentlich in, wie gesagt, 6 Punkte. Das ist zum einen Farbe und Viskosität, Bouquet, Geschmack, Körper, Textur und Nachklang. Und du siehst, 50% dieser Punkte entfallen auf die Eindrücke, die du im Mund hast. Das heißt, wie ist der Geschmack, wie ist die Textur, wie sind die Aromen im Mund? Weil häufig habe ich den Eindruck gemacht, sind so Eindrücke, die wir im Mund haben und beschreiben, ist es zum Beispiel weich, süß oder Vanille. Das Problem ist allerdings, das sind verschiedene Eindrücke, die wir einfach im Mund zusammenfassen. Wir entdecken sie im Mund, also fassen wir sie zu einem Eindruck zusammen. Dabei ist das Problem, dass weich, süß und Vanille eigentlich 3 völlig unterschiedliche Punkte im Mund sind. Das eine ist Mundgefühl, das andere ist Geschmack und das letzte ist Bouquet. Und jetzt, um diese Punkte zu unterscheiden, also wirklich eine präzise Unterscheidung zu treffen, da hilft es eben, solche Tasting Mats zu verwenden, weil die helfen dir letztendlich auch, deine Whiskys wirklich super und präzise miteinander zu vergleichen. Und dadurch tust du dich wirklich leichter zu sagen, ob der Whisky jetzt gut war oder ob er dir weniger gefallen hat. Und so kannst du wirklich auch gezielt nach neuen Abfüllungen Ausschau halten, die dir dann ja letztendlich auch schmecken. Und wie gesagt, diese Tasting Mats, die bringen 2 entscheidende Vorteile, wenn du Whisky verkostest, also Sicherheit und Flexibilität. Das heißt, sie helfen dir wirklich, jeden einzelnen Schritt zu beachten. Und ich muss sagen, ja, als ich das erste Mal davon hörte, dachte ich mir, ich werde mir wohl noch 6 Punkte merken können. Wofür brauche ich dann so eine Vorlage, die ich mir dann ausdrucke und beim Tasting nämlich hinlege und dann verwende? 6 Punkte, das ist jetzt überschaubar. Als mir dann aber wirklich bewusst wurde, dass man allein die Farbe von Single Malt in 16 verschiedene Stufen mit 3 Oberkategorien einteilen kann, ja, da muss ich sagen, da hat sich dann meine Meinung auch geändert. Und heute ist so, dass Tasting Mats für mich wirklich eine fast unverzichtbare Degustationshilfe sind, auf die ich eigentlich nicht mehr verzichten möchte. Und aus diesem Grund bin ich mir sicher, dass sie dir auch helfen können, wirklich Whisky präziser und genussvoller zu verkosten. Eine solche professionelle Tasting Mat findest du zum Beispiel auch in unserem Whisky-Kurs Whisky Inside, der am 3. Dezember online geht. Da haben wir eine erstellt, die jeden einzelnen Punkt der Verkostung mit dir Schritt für Schritt durchgeht. Okay, der zweite Punkt, den ich dir in dieser Episode ans Herz legen möchte, ist der Verzicht auf Aromen-Kits. Denn ich habe diesen Fehler wirklich gemacht und diese Dinger sind die sind wirklich nicht billig. Also Aromen-Kits, falls du jetzt nicht unbedingt weißt, was das sind einfach so kleine Köfferchen, wo verschiedene ätherische Öle drin sind, die ein gewisses Aroma, was im Whisky auch vorkommen soll, nachahmen soll. Da hast du Vanille, da hast du Karamell, da hast du Süßholz, was auch immer. Das Problem ist allerdings, wenn du bedenkst, dass es ätherische Öle sind, da kommt ein wichtiger Punkt dazu, denn die Dinge haben ein Haltbarkeitsdatum. Gut, du trinkst sie nicht, das heißt, du riechst nur dran und letztendlich sind sie dadurch auch nicht gesundheitsschädlich. Aber wenn sie ihr Aroma verändern, wenn dieses Datum abgelaufen ist, dann lenken sie halt auch eben deine Wahrnehmung dieses Dufts in eine falsche Richtung. Aber gehen wir mal davon aus, die Aromen dieses Kits sind frisch und funktionieren so, wie sie wollen. Selbst dann enthalten sie aber nur wenige chemische Verbindungen, die ein bestimmtes Naturprodukt simulieren. Also Orangenschalen, Vanille, Nelke und so weiter. Ohne Frage sind jetzt manche Kits auch ausgefallene Aromen dabei. Aber auch die spiegeln wirklich nicht den Duft des Originals wider. Nimm zum Beispiel mal Rosenduft. Kennst du diesen intensiven, blumig, parfümigen Geruch, den diese Blüten aussenden? Dieser Duft, der basiert in erster Linie auf der chemischen Stoffgruppe der sogenannten Damaskinone. Aber das sind wirklich nur wenige Stoffe, die an der Bildung des typischen Rosendufts beteiligt sind. Die Vielzahl an Nuancen, die da eigentlich in der Natur auftreten, die kann ein Aromen-Kit unmöglich simulieren. Um daher jetzt wirklich deine Riechrezeptoren möglichst naturgetreu zu trainieren, also naturgetreu auf der einen Seite und wirklich whisky-nah, stehen dir eigentlich nur 2 Möglichkeiten zur Verfügung, abgesehen jetzt mal von der Whisky-Verkostung selbst. Da steht dir Nummer 1 die Möglichkeit zur Verfügung, du riechst am Original. Also holst dir Rosenblüten, holst dir Orangenschalen, Vanille und so weiter und riechst daran. Das ist natürlich eine super Lösung. Weil näher am Original kannst du nicht sein, als das Original zu verwenden. Oder du stellst die Gläschen mit Duftproben jener Originale her. Dann du wirst merken, wenn du 3 bis 4 Mal pro Woche nur wenige Minuten an solchen Proben riechst und versuchst, dir deren Aromen einzuprägen, glaub mir wirklich, dann trinkst du nach 10 bis 12 Wochen, wenn du das regelmäßig durchziehst, dann trinkst du Whisky wirklich völlig anders. Dann riecht wirklich der Whisky, den du seit Jahren trinkst, komplett anders, weil du jetzt einfach eine neue Fähigkeit entwickelt hast, Aromen wahrzunehmen und auch Nuancen wahrzunehmen und auch gleichzeitig zu benennen. Der nächste Tipp, das ist wirklich ein ganz gewichtiger Punkt, der dir definitiv auffallen wird, sobald du deinen ersten Whisky getrunken hast oder deinen nächsten Whisky trinkst. Und zwar ist das Glas, beziehungsweise das Nosing-Glas. Um jetzt nämlich möglichst viel Aromen aus deinem Glas zu ziehen, ja, brauchst du logischerweise ein passendes Glas. Ich gehe mal davon aus, du trinkst den Whisky nämlich nicht aus der Flasche. Also brauchst du irgendein passendes Glas. Und immerhin ist das ja das einzige Werkzeug, das du benötigst. Allerdings zur professionellen Whiskyverkostung muss das eben auch passen. Denn ein Gärtner kann ich mit einem Löffel arbeiten, wenn er eigentlich eine Schaufel bräuchte. Und ebenso kannst du jetzt als Whisky-Fan einen Single Malt oder Bourbon nicht bis ins Detail verkosten, wenn du das falsche Glas verwendest. Und jetzt kommt da wirklich der Clou an der ganzen Geschichte. Denn nicht jedes Nosing-Glas eignet sich für jeden Whisky. Denn wenn du schon eine Weile in der Whisky-Szene bist, ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, es heißt meistens schlicht, du brauchst ein Nosing-Glas. Das heißt, viele Tasting-Referenten werden dir erzählen, dass du ein Glas mit Boden, mit Stiel und mit Körper brauchst. Wichtig ist dabei, der Körper muss dabei unten breiter sein und zur Öffnung muss er sich hin verjüngen bzw. schmaler werden. Das ist so die allgemeingültige Definition eines Nosing-Glases. Und ja, ich muss sagen, grundsätzlich ist dagegen auch nichts einzuwenden. Allerdings ist es eine absolut ungenaue Beschreibung des Werkzeugs, das du brauchst. Denn wenn du jetzt mal überlegst, auf welches Spirituosenglas es eben auch zutrifft, dann verstehst du, was ich meine. Das heißt, Boden, Stiel und Körper hat auch ja, in gewisser Weise ein Monster der Spirituosenszene, und zwar der Cognac-Schwenke. Das ist wirklich ein denkbar schlechtes Gefäß, um Whisky zu verkosten. Mal abgesehen davon, dass es auch ein denkbar schlechtes Gefäß ist, um Cognac zu verkosten. Das heißt, du solltest dich da nicht von Anfang an auf einen Glasstil allein verlassen. Das heißt, auch wenn sie sich ähneln, solltest du wirklich verschiedene Gläser gegenüberstellen und mit demselben Whisky verkosten. Du wirst wirklich erstaunt sein, wie groß die Unterschiede zwischen den einzelnen Gefäßen sind, auch wenn sie sich eigentlich sehr ähneln. An der Stelle möchte ich mal auch einen wichtigen Tipp geben, der mir bei der Verkostung sehr hilft. Und zwar ist das folgende. Ich nehme erstmal ein beliebiges Nosing-Glas, also völlig egal, ich nehme das erste, was ich greifen kann. Dann schenke ich den Whisky ein und beurteile erstmal, ob der Whisky hocharomatisch und intensiv ist. Und eine andere Eigenschaft, ob er starken Alkoholdruck hat, also ob der Alkohol sehr dominant aus dem Whisky und aus dem Glas heraussteigt. Dafür ist es völlig wurscht, welches Nosing-Glas du verwendest. Das sind die beiden Eindrücke, hocharomatisch und starker Alkoholdruck. Und für einen Whisky, dessen Bouquet fast nur aus dezenten Nuancen besteht, eignet sich da ein Nosing-Glas, das dem Whisky nur eine geringe Oberfläche bietet, also nicht viel Kontakt mit Luft. Zum Beispiel das Glencairn-Glas ist dafür super geeignet für Whisky mit wenig Alkoholdruck und ja, fragilen Aromen, wirklich einen dezenten Bouquet. Auf der anderen Seite nehme ich jetzt bei einem Whisky, der einen hohen Alkoholdruck oder hohe Aromenintensität hat, ein Nosing-Glas mit mehr Volumen. Das heißt, durch dieses größere Volumen, durch die größere Oberfläche, gebe ich dem Whisky mehr Kontakt mit Luft und dadurch ja, wirkt der Alkohol nicht so dominant in deine Nase und du hast ein bisschen mehr Spielraum, einzelne Aromen zu erkennen. Okay, mal ein ganz anderer Punkt, jetzt mal völlig weg von den Gläsern, sondern ein ganz anderer Punkt, wenn wir mal in den Whisky eintauchen und uns jetzt anschauen, welche Stoffe da drin sind, dann kann ich dir den Tipp geben, vergleiche mal sogenannte Impact Compounds. Hast du davon schon mal gehört? Also von dem Begriff Impact Compounds? Kommt dir bekannt vor? Wenn nicht, dann geht es dir wie vielen anderen Whisky-Fans. Ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass selbst Whisky-Konnoisseure mit jahrelanger Erfahrung ja, mit dem Begriff Impact Compounds nicht wirklich viel anfangen können. Dabei ist es wirklich eine tolle Methode, um erstens ein Fan bestimmter Whisky-Regionen zu werden und um B, ja, schlicht einen Whisky besser verkosten zu können. Denn einfach ausgedrückt sind Impact Compounds chemische Verbindungen, die charakteristisch für bestimmte Regionen oder Destillerien sind. Ein Beispiel, an dem ich es dir wirklich am besten erläutern kann, das sind die Malt Whiskys der Isle of Islay. Also Laphroaig, Ardbeg, Lagavulin und so weiter. Fast alle jeder Brennereien produzieren Malts mit torfigem, rauchigem Bouquet. Und nun kannst du sagen, dass Phenole, wie zum Beispiel das Molekül Cresol, charakteristisch für Whiskys jener Insel sind. Es sind also sogenannte Impact Compounds der Isle of Islay. Und mit diesem Wissen jetzt, na, da bekommst du einen roten Faden. Das heißt, der Impact Compounds kommen zwar fast allen dortigen Whiskys vor, unterscheiden sich aber nur in Nuancen von Malt zu Malt. Das heißt, du kannst wirklich davon ausgehen, diese Verbindungen wie Cresol sind Impact Compounds der Whiskys der Isle of Islay. Okay, bevor wir jetzt gleich mit dem nächsten Punkt weitermachen, möchte ich die Spotify-Liste gleich um einen weiteren Song ergänzen, und zwar den Song Retribution Blues von der Band One Bad Son. Genau, packe ich jetzt gleich mal auf die Spotify-Liste Whiskey High Volume. Wie gesagt, du findest den Link direkt zu der Spotify-Playlist in den Shownotes dieser Episode. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar Tasting Notes. Kurz gesagt, gib nicht allzu viel darauf. Also gib nicht allzu viel auf fremde Tasting Notes, also auf solche Verkostungsnotizen, die wer anders geschrieben hat. Und gut, das klingt jetzt wahrscheinlich seltsam, wenn das jemand sagt, der die komplette Marke Alpha Spirits ursprünglich unter anderem mit Tasting Notes aufgebaut hat. Denn wenn du jetzt auch alle die Punkte, die wir bisher in der Episode erwähnt haben, beherzigst, dann wirst du wahrscheinlich von Zeit zu Zeit Tasting Notes finden, andere Whisky-Fans oder auch andere Experten, die, ja, mit denen du nicht viel anfangen kannst, die eigentlich überhaupt nicht den Eindrücken entsprechen, den du von einem bestimmten Whisky hattest. Das heißt, was hat ein Freund geschrieben, was hat ein Experte im Internet geschrieben, ist ganz interessant. Aber die Frage ist halt, inwieweit sind die für dich relevant, wenn sie eigentlich überhaupt nicht das widerspiegeln, was du darin entdeckst. Und grundsätzlich muss ich sagen, gegen die Verwendung von fremden Tasting Notes ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Im Gegenteil, es erweitert ja auch deinen Horizont, wenn du dich davon inspirieren lässt, was andere in einem bestimmten Whisky entdecken. Und es zeigt dir auch Möglichkeiten, diesen oder einen anderen Malt Whisky einfach zu verkosten. Das Wichtigste dabei ist einfach jedoch, dass du mitnimmst, lass dich wirklich davon nicht beirren. Also nicht, dass du jetzt Tasting Notes durchliest und beeindruckt bist von den ganzen Aromen und Nuancen, die da jemand erkennt, und du, ja, und dann demotiviert bist, weil du sie nicht erkennst. Denn selbst bekannte Malt-Whisky-Experten, jetzt zum Beispiel Dave Broom oder Serge Valentin, liegen mit ihren Verkostungsnotizen ja ein und desselben Malt-Whiskys wirklich manchmal häufig meilenweit auseinander. Und trotzdem würde nie jemand behaupten, die beiden Experten wüssten nicht, wovon sie reden. Das sind absolute Koryphäen auf ihrem Gebiet. Aber dadurch, dass ihre Verkostungsnotizen wirklich teilweise meilenweit auseinander liegen, kannst du eigentlich nur die Info daraus mitnehmen, dass die Verkostung wirklich brutal subjektiv ist. Das heißt, was du drin verkostest, ist so. Und die Verkostungen oder Verkostungsnotizen anderer sollen wirklich lediglich als Inspiration dienen und nicht als in Stein gemeißelte Beurteilung eines Whiskys. Und wenn du jetzt einen Whisky verkostest und geh mal davon aus, du achtest nur auf deine Tasting Notes, lässt dich jetzt nicht beirren davon, was andere darüber sagen, dann kannst du vielleicht folgendes Phänomen feststellen. Und damit komme ich auch gleich zum Tipp 6, und zwar den Begriff Whisky Drift, den du unbedingt kennen solltest. Lass mich dir eine kurze Geschichte zu dem Punkt erzählen. Denn ich glaube, ja, es muss um das Jahr 2010 herum gewesen sein. Damals hatte ich eine Phase, in der ich die Whiskys der Isle of Islay rauf und runter trank. Das heißt, hatte ich Gäste zu Besuch, wirklich war es schwer, den Gästen einen Scotch Whisky anzubieten, dessen Bouquet nicht von einer Armee an Raucharomen geprägt war. Ich hatte damals kaum was anderes, weil ich war so fasziniert von diesen Single Malts, dass mein Portfolio zu Hause fast eigentlich nur aus Malts irgendeiner Islay-Brennerei bestand. Das heißt, ich erstellte mir damals wirklich Poster über die Impact Compounds der Insel und versuchte wirklich jedes einzelne Aroma bei jeder Degustation zu finden. Also zu finden und zuzuordnen. Dies half mir jetzt nicht nur die Whisky-Produktion dieser Insel zu verstehen, sondern auch den Hausstil deren Destillerien voneinander abzugrenzen. Und dadurch, dass ich jeden dieser Single Malts nicht für sich, sondern im Kontext verkostete, konnte ich bei Blindverkostung die Malts jeder einzelnen Destillerie besser auseinanderhalten. Als ich dann 2015 das Ganze für Malts der Speyside wiederholen wollte, begann ich mit einem kleinen Warm-up. Ich nahm 2 bis 3 Flaschen verschiedener Islay Malts aus dem Schrank und verkostete sie blind. Ich wusste also nicht, welcher Whisky in welchem Glas war. Ich wollte rausfinden, ob ich noch drauf habe, was ich ein paar Jahre zuvor gelernt hatte. Dass ich begann mit dem ersten, dann der zweite und zum Schluss der dritte. Da ich jetzt Nummer 2 und 3 ohne Probleme zuordnen konnte, war Nummer 1 ja auch logisch. Was mich allerdings an der ganzen Geschichte wirklich wurmte, war die Tatsache, dass ich nicht von selbst diesen Single Malt erkannte. Klar, ich konnte mir erschließen, aber ich bin einfach nicht drauf gekommen. Wirklich keine Chance. Ich wusste es wirklich nicht. Das war damals ein No-Age-Statement, also ein Single Malt ohne Altersangabe einer bekannten Scotch-Destillerie. Und rund ein halbes Jahr später habe ich dann auch erfahren, warum ich den Whisky nicht erkannte. Und zwar wegen sogenannten Whisky Drift. Das heißt, heute weiß ich, dass dieses Phänomen der Whisky-Herstellung deine Sensorik enorm beeinflusst. Da du hierauf aber jetzt eigentlich keinen Einfluss hast, ist es wichtig, dessen Gründe zu kennen. Das heißt, Whisky Drift kannst du dir so vorstellen, ja, dass der Whisky, also ein und derselbe Whisky, sich im Laufe der Jahre verändern kann. Jetzt nicht, weil du ihn schlecht lagerst oder weil irgendwelche Stoffe reingekommen sind, sondern schon bevor er überhaupt in den Handel kommt, sondern das heißt seitens der Destillerie. Zum Beispiel dadurch, dass ja, vielleicht schlicht der Bestand an alten Whiskys abgenommen hat und somit für einen Whisky, der in der Vergangenheit einen hohen Anteil alter Whiskys hatte, den heute nicht mehr hat. Das heißt, der Bestand des Lagerhauses an alten Whiskys hat sukzessive abgenommen, also ist die Destillerie nicht mehr in der Lage, einen bestimmten Standard-Whisky mit diesen alten Whiskys immer aufzufüllen. Und so kann sich der ein und derselbe Whisky, auch wenn sich am Label nichts ändert, wenn das kann ja nach wie vor ein 10-jähriger Whisky sein, kann aber auch ein No-Age-Statement sein, das siehst du nicht. Das heißt, du siehst nicht wirklich den Anteil an alten Fässern. Wenn der aber sukzessive über Jahre abnimmt, dann erkennst du das bei der Verkostung. Natürlich vorausgesetzt, du weißt noch, wie dieser Whisky früher geschmeckt hat oder du hast sogar das Glück, kannst zwei Abfüllungen ein und desselben Whiskys aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart direkt vergleichen. Das ist natürlich immer super. Dann bekommst du wirklich einen direkten Eindruck. Aber es ist wirklich schwer, von einer zur nächsten Charge eines bestimmten Malts auf extreme Veränderungen, den sogenannten Whisky Drift, zu schließen, weil die Veränderungen sind ja nicht abrupt. Das ist keine Zäsur in der Produktion, sondern es geht wirklich schleichend, sodass du wirklich einige Chargen abwarten musst, bis du dann mal wirklich einen direkten Unterschied merkst. Okay, wenn wir jetzt gerade bei der Verkostung bei Whisky Drift sind, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also Tipp 7, dass du nicht Geschmack mit Aroma verwechseln darfst. Das heißt, stell dir mal folgende Situation vor. Wir beide jetzt, also du und ich, wir gehen gemeinsam ein Eis essen. Du bestellst dir 2 bis 3 Kugeln deiner Lieblingssorten, wir setzen uns gegenüber, jeder isst sein Eis. Nach einer Weile frage ich dich dann, wonach dein Eis schmeckt. Und was antwortest du dann? Vermutlich Vanille, Apfel oder Joghurt. Also irgendwas auf diese Art. Liege ich richtig? Gut, kann er vielleicht Stracciatella oder Schokolade sein. Habe ich jetzt aber nicht die Sorten erraten, die du bestellt hast, dann hätte ich gleich zweimal falsch gelegen. Das heißt zum einen, ja logisch, da du andere Sorten hast, und zum anderen, da Geschmack sich nicht in Vanille, Apfel und Joghurt unterteilen lässt. Das Problem ist an der Stelle, unsere Alltagssprache spielt uns dann einen Streich. Wir nehmen nämlich an, dass es sich bei Erdbeere, Kirsch oder Joghurt oder ja, Nougat, Vanille, Apfel um Geschmack handelt. Und um das noch zu unterstreichen, sprechen wir dann häufig sogar noch von Geschmacksrichtungen. Für die professionelle Whisky-Verkostung oder jegliche andere Spirituosen ist dieses, ja, ich nenne es jetzt mal Allgemeinwissen, aber nicht nur irreführend, sondern kann wirklich die ganze Degustation über den Haufen werfen. Ich möchte nämlich mal 2 Punkte zeigen, also was die Unterschiede zwischen Aroma und Geschmack sind und wie du dieses Wissen bei der Verkostung deines nächsten Whiskys dann auch anwendest. Denn ganz einfach ausgedrückt, du kannst Aroma und Geschmack auf 2 deiner Verkostungsorgane schlicht aufteilen. Das heißt, Aromen nimmt deine Nase auf und Geschmack erkennt dein Mund. Beim Geschmack hast du, ja, das ist überschaubar. Das sind ein paar, das sind süß, sauer, bitter und so weiter. Bei einem paar, gut, muss man sagen, weiß die Forschung noch nicht, ob es wirklich Geschmack ist oder Aroma, zum Beispiel beim Metallischen. Also wenn du jetzt einen metallischen Geschmack auf der Zunge hast, man tendiert zu Geschmack, aber wirklich hundertprozentig bewiesen ist es noch nicht. Aber egal wie viele es sind nach derzeitigem Kenntnisstand deutlich unter 10 verschiedene Geschmacksrichtungen. Und bei Aromen, nun ja, das ist eine Menge. Denn in einem Scotch Whisky können zwischen 300 und 400 Aromen vorkommen. Also theoretisch. Im Durchschnitt enthält Malt Whisky aber so 80 verschiedene Aromen. Und die Summe all dieser Aromen, die bezeichnet man in der Fachsprache als Bouquet. Und dieses Bouquet jetzt, das nimmst du bei der Verkostung entweder pronasal auf, also direkt indem du deine Nase über den Whisky hältst und daran riechst, oder retronasal. Beim Retronasalen hast du den Whisky bereits im Mund, wärmst ihn leicht an und durch den Rachenraum steigt er durch die Nase wieder heraus und dann nimmst du die Aromen nochmal von hinten über deine Nase wahr. Das ist Retronasal. Okay, als letzten Punkt oder als letzten Tipp, den ich dir mitgeben möchte für die Verkostung von Whisky, um möglichst viel aus deinem Whisky herauszubekommen und ja, letztlich auch Geld zu sparen bei deinem Whisky, weil du ja letztendlich mehr aus deinem Whisky rausbekommst und nicht so viel, ich sage jetzt mal, verschwendest, möchte ich dir den Tipp geben, verkoste Single Malts in einem Kontext. Vielleicht erinnerst du dich noch, zu Beginn dieser Episode habe ich dir erzählt, dass mir die Degustation im Kontext half. Das heißt, Whisky besser zu verkosten und wirklich auch einzelne Aromen und Single Malts besser im Gedächtnis zu behalten. Und dieser Kontext, der kann aus verschiedenen Möglichkeiten aufgebaut sein. Zum Beispiel, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, die Impact Compounds. Oder eine andere Möglichkeit sind Herstellungsschritte. Im Folgenden möchte ich dir mal ganz kurz zeigen, wie du so einen Kontext aufbaust, in Bezug auf die Herstellung von Single Malt Whisky und wie du daraus aus diesem Kontext der Herstellung Aromen herleiten kannst. Nimm jetzt zum Beispiel mal den aromatisch wichtigsten Teil der Whisky-Herstellung, ist logischerweise die Fassreifung. Das heißt, der Löwenanteil an Aromen eines Whiskys stammt von dort. Genauer gesagt sind es zwischen 60% und 70% im Schnitt. Viele Whisky-Fans, die ich bisher bei Tastings kennengelernt habe, machen allerdings einen entscheidenden Fehler. Sie belassen es bei ihrer Suche bei diesen Fassaromen. Um jetzt aber einen Single Malt wirklich professionell zu verkosten und wirklich zu analysieren und um wirklich so gut wie möglich jedes Aroma, das er dir bieten kann, auch zu erkennen und zu riechen, ja, dann musst du ihn letztendlich komplett nackig machen. Und das funktioniert dann, wenn du neben den Aromen der Fasslagerung auch auf die Aromen eingehst, die Malz, Gärung und Destillation liefern. Das heißt, aus diesen drei Schritten entsteht nämlich der Hausstil einer Whiskybrennerei. Und das ist, ja, das ist letztlich deren Markenkern. Das ist ihr Wiedererkennungsmerkmal. Allerdings solltest du natürlich auch bewusst sein, dass, ja, wenn wir jetzt mal vor allem auf die Destillation schauen, diese Aromen nicht, ja, durch den Prozess der Destillation entstehen. Denn Destillation ist lediglich ja, sozusagen ein Analyseverfahren, das heißt, es trennt letztendlich nur Stoffe voneinander. Das heißt, alle Aromen, die da durchgejagt werden, entstehen also schon bevor sie in die Brennblase kommen. Ganz wichtig ist natürlich dabei auch das Material der Brennblasen. Also Kupfer führt sehr viel katalytische Prozesse durch an den Stoffen, die an ihnen vorbeirauschen und mit dem Kupfer Kontakt haben. Das heißt, es kann einzelne Stoffe der Maische und der Fermentation verändern. Aber es gibt jetzt von sich aus keine neuen Aromen oder chemische Verbindungen hinzu. Viel wichtiger dabei ist für die Aromatik eines Whiskys, ist der Prozess der Fermentation, also der Prozess, der vor der Destillation läuft. Bei diesen nämlich, da wandeln Hefezellen nicht nur Zucker in Alkohol um und Kohlenstoffdioxid, sondern sie bilden zudem zahlreiche Aromaverbindungen, unter anderem Ester, Aldehyde, Ketone und so weiter. Wichtig ist dabei, dass du weißt, dass die Brennerei entscheidenden Einfluss darauf hat, wie diese Mikroorganismen, also die Hefezellen, arbeiten. Denn je nach Bedingungen entstehen also unterschiedliche chemische Verbindungen und folglich auch ein anderer New Make und ein Hausstil. Eine wichtige Stellschraube, an der die Brennerei nämlich drehen kann, ist die Qualität des Wassers. Klar, natürlich auch die Art und die Sorte der Hefe, die sie verwendet, aber auch die Qualität des Wassers. Denn das muss ja letztendlich zum Malz und zur Maische hinzugeben. Und Die darin gelösten Salze, das ist wirklich ein entscheidender Faktor in Sachen Whisky-Qualität. Wenn du jetzt nur mal ein paar anschaust, zum Beispiel Magnesium zum Beispiel. Wenn das Wasser viel Magnesium enthält, sind es wichtige Spurenelemente, die die Hefe zum Wachstum benötigt. Oder Calcium, auch extrem wichtig fürs Hefewachstum. Andererseits ist ein hoher Nitratgehalt ein Anzeichen für hohe Wasserverschmutzung. Oder Sulfate, die machen die Maische sauer. Das heißt, auf diese Art, also auf diese Salzzusammensetzung des Wassers, muss die Brennerei unbedingt achten, weil das letztendlich die Qualität deines Whiskys beeinflusst. Und damit hatte der Whisky noch zu keinem Zeitpunkt Kontakt mit einem Fass. So, in der letzten halben Stunde habe ich dir jetzt 8 Punkte gezeigt, die mir in der Vergangenheit wirklich extrem geholfen haben, Whisky ja besser zu verkosten und mehr Aromen aus jedem Glas, das ich verkoste, wirklich zu ziehen. Und ich muss auch wirklich sagen, ja, wenn ich diese Punkte beherzige und einige andere noch, seither muss ich wirklich sagen, macht mir Whisky verkosten noch deutlich mehr Spaß, weil du einfach viel mehr Erfolgserlebnisse hast bei einem Glas Whisky. Und klar, natürlich, für einen Whisky 50, 60, 70, 80 oder auch 100 Euro auszugeben, tut weh, klar, das reißt ein Loch in den Geldbeutel. Aber wenn du diese Tipps beherzigst, so geht es mir zumindest, habe ich seither wirklich ein deutlich besseres Gefühl, dass ich einen deutlich mehr Mehrwert für meinen Whisky bekomme. Oder deutlich auch mehr Mehrwert für das Geld, das ich dafür ausgegeben habe. Und um Whisky professionell zu verkosten, ja, ich muss wirklich sagen, das ist schwierig. Also Whisky professionell zu verkosten ist wirklich schwierig. Und jedes einzelne Aroma aus dem Bouquet zu ziehen, Textur und Mundgefühl zu erkennen und auch Fehlnoten zu analysieren, ja, es erfordert Übung, ohne Frage. Aber auch einen professionellen Leitfaden. Das heißt, seit ich einem professionellen Leitfaden gefolgt bin zur Whisky-Verkostung und ich einfach so herumgeirrt bin und versucht habe, mich da zu verbessern, sondern wirklich auch einen roten Faden hatte, waren die Schritte, die ich gemacht habe bei der Whisky-Verkostung und auch bezüglich der Expertise, deutlich schneller. Gut, ich weiß das, da ich in den ersten Jahren meiner Whisky-Karriere nahezu wirklich jeden Fehler bei der Verkostung gemacht habe, der möglich war. Und ich muss sagen, damals Autor oder Juror bei Spirituosenwettbewerben zu sein, das schien damals so weit entfernt, dass ich überhaupt keine Gedanken daran verschwendete. Und die Tipps aus dieser Folge, die du, wie gesagt, heute erhalten hast, die sind nur die Spitze des Eisbergs. Und in Whisky Insight, also dem Online-Kurs, den ich am Anfang der Episode schon angesprochen habe, möchten wir dir weitere 11 Lektionen und zahlreiche Videos, Downloads und Skripte zur Verfügung stellen, um eben mehr Aromen und Genuss aus deinem nächsten Glas Whisky zu bekommen. Das heißt, der Kurs, der hilft dir, wirklich Whisky auf einem anderen Niveau zu verkosten. Und die ganzen Lektionen, die da drin sind, ja, stecken gewisser meine Erfahrung der letzten 10 Jahre der Whisky-Verkostung und auch viele wichtige Tipps, die ich auch ständig bei professionellen Verkostungen und auch bei Spirituosenwettbewerben einsetze. An der Stelle möchte ich natürlich noch mal darauf hinweisen, dass der Kurs nur vom 3. bis 5. Dezember die Teilnahme nur möglich ist und in dieser Zeit vom 3. bis 5. Dezember, also von Dienstag bis Donnerstag, nur dann neue Mitglieder aufgenommen werden können. Teilnehmen kannst du ganz einfach unter iforspirits.com/whiskeyinside oder, um es dir noch einfacher zu machen, habe ich dir den Link direkt zum Whisky-Kurs, der, wie gesagt, ab Dienstag startet, in die Shownotes dieser Episode gepackt. Solltest du jetzt noch irgendwelche Fragen dazu haben, dann ja, würde ich mich freuen, wenn du mir einfach eine E-Mail an info@iforspirits.com schreibst oder du mir gerne auch einfach ein paar Zeilen schreibst, wenn du Wünsche zu Themen zu zukünftigen Podcast-Folgen hast. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge oder vielleicht sogar bis Dienstag im Kurs. Viele Grüße und bis dahin, Philipp.